Morgen. Ich freue mich, da zu sein und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich darf heute predigen. Ich bin ein bisschen nervös, aber das wird. Genau. Ja, mein Papa hat heute eigentlich schon vorweggenommen, was heute für ein Tag ist. Wir feiern Pfingsten und ich finde es richtig cool, dass ich heute predigen darf. Ich hatte das Thema für heute schon ziemlich lange auf dem Herzen und wusste nicht ganz genau, ob es dran ist. Und dann habe ich aber zufälligerweise, wenn man das sagen kann, oder gottgewollterweise, mit dem Hans Werner getauscht und bin auf diesen Termin gefallen. Und ich finde es cool, dass heute Pfingsten ist, weil das Thema passt echt gut dazu. Genau, wir wollen heute in die Apostelgeschichte schauen. Wir wollen uns anschauen, wie der Heilige Geist dort gewirkt hat, was dort passiert ist. Und was es dann eigentlich für Auswirkungen hatte. Und ich habe euch für den Start was mitgebracht. Genau. Ich demonstriere das mal. Bestimmt kennt ihr das alle. Seifenblasen. Ich denke, ihr seht die alle, wenn ich in diese Seifenblase reinpuste. Aber ich denke, ihr seht nicht, dass ich gepustet habe. Also ihr seht nicht, was kommt aus meinem Mund raus. Ihr seht nicht meinen Atem. Und genau so ist es eigentlich auch mit dem Heiligen Geist. Wir sehen nicht den Heiligen Geist, meistens zumindest nicht, aber wir sehen die Auswirkungen davon. Und genau wie heute das Wetter eben passend ist, wir sehen den Wind nicht, aber wir sehen die Auswirkungen davon. Genau, und es gibt auch super viele Auswirkungen des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte. Und das wollen wir uns heute eben anschauen. Deswegen starten wir, indem wir ganz am Anfang der Apostelgeschichte blättern. Da lesen wir, dass Jesus nach seiner Auferstehung noch ungefähr 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs war, ihnen ganz, ganz viel über, erzählt hat, wie er wiederkommt, was dann geschieht, seine neue Welt, sein neues Reich. Und er hat ihnen auch prophezeit. In Apostelgeschichte 1, Vers 5 sagt er, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das heißt, er prophezeit schon da, hey, bald wird der Heilige Geist kommen. Und das Ganze passiert dann auch. Ah ja, genau. In Apostelgeschichte 2, 1 bis 4 lesen wir genau das, was wir heute eigentlich feiern. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Genau da wird genau das erwähnt, dieser Vergleich mit dem Heiligen Geist als Wind, als Brausen, als Sturm, so wie wir das heute Morgen erlebt haben. Dass der Heilige Geist mit Wind kommt und wir die Auswirkungen sehen. Aber der Heilige Geist war nicht da zum allerersten Mal da. Der Heilige Geist, den finden wir schon früher in der Bibel. Wenn wir ganz am Anfang in die Bibel schauen, in den ersten zwei Versen im Buch Mose, erstes Buch Mose, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, noch war die Erde leer und ohne Leben. Von Wassermassen bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und wenn wir durch das Alte Testament blättern, sehen wir immer wieder, dass Gott seinen Geist auf bestimmte Leute legt. Auf Josef legt er seinen Heiligen Geist oder seinen Geist Gottes und er kann Träume deuten. Auf Bezatze legt er seinen Geist Gottes und er wird künstlerisch begabt und wird da eigentlich ein künstlerisches Genie. Er legt seinen Geist Gottes auf Richter und er gibt ihnen die Autorität, sein Volk zu leiten. Obwohl das manchmal Leute waren, die nicht das Talent dazu hatten eigentlich oder die gar nicht nach den Gesetzen Gottes gelebt haben. Und wir blättern weiter und kommen ins Neue Testament, in die Evangelien und wir sehen, dass Maria durch den Geist Gottes schwanger wird. Das heißt, wir haben den Geist Gottes im Alten Testament immer wieder. Das Besondere jetzt aber ist, dass nicht Gott den auf bestimmte Personen legt, sondern auf jeden. Ja, es waren alle Jünger versammelt und es wurde das ganze Haus erfüllt und auf jedem Einzelnen ließ sich Feuer nieder und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jeder, alle, die in diesem Haus waren und es gilt auch für uns noch heute, Alle, die wir hier sind, sind auch noch mit dem Heiligen oder können mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Genau. Und was sind jetzt die Auswirkungen dieses Events, was dort passiert ist? Es fängt an, dass Petrus predigt, ja, dass er sich vor die ganzen Leute, die dort sind, die zu diesem Fest gekommen sind, dass er aufsteht und predigt und erzählt, was das Evangelium ist. Ich würde sagen, Petrus war eigentlich der erste Evangelist dort. Er hat sich vor Leute gestellt und hat angefangen zu reden, was Jesus getan hat, dass er in den Himmel gegangen ist, aber dass er wiederkommt. Und Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Und viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Und die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Krass, oder? Ich finde es cool. 3000 Leute kamen in die Gemeinde. Das ist schon eine Mega-Church. Genau. Und wir gucken weiter, was sind die Auswirkungen? Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie und was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen, feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Ja, da wird beschrieben, wie diese erste Gemeinde eigentlich aussah, die dort entstanden ist. Dieser Prototyp von Gemeinde, die erste christliche Gemeinde, die es eigentlich gab. Und lest nochmal diesen Text bei euch in der Bibel durch oder vorne. Und dann fände ich es cool, wenn wir zusammentragen könnten, was denn jetzt eigentlich diese erste Gemeinde ausgemacht hat. Was da besonders war. Was findet ihr in dem Text, wo ihr sagt, okay, das ist besonders, das ist schön an der Gemeinde, das freut mich, das begeistert mich.
Ihr dürft einfach rausrufen.
Regelmäßige Treffen.
Lehre. Ach, okay. Ich habe EH verstanden und dachte mir, habe ich es irgendwo falsch geschrieben? Okay.
Zeichen des Wunder.
Da war noch irgendwas.
Gemeinsames Gebet.
Gemeinsam essen.
Gegenseitige Unterstützung.
Da waren auch wieder zwei Sachen. Ja. Freude. Ja.
Im Volk geachtet und anerkannt.
Nein.
Wachstum.
Cool. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles.
Ja, eine ganz schöne Menge, oder? Was an dieser Gemeinde besonders war oder was wir dran schätzen würden. Ja, es geht weiter mit dieser Gemeinde. Es passieren Wunder an Gelähmten. Petrus predigt wieder im Tempel und evangelisiert wieder. Es kommen mehr Leute zur Gemeinde dazu. Es geht eigentlich so ab in Jerusalem, dass sogar der Hohe Rat davon wieder Wind bekommt, dass er Petrus und Johannes wieder zu sich holen lässt und ihnen sagt, hey, ihr dürft nicht mehr öffentlich lehren, ich verbiete euch das. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 23, kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten, was ihnen die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Und da beteten sie alle gemeinsam zu Gott. Das heißt, ich würde hier gerne noch ergänzen, Hilfe in Not oder Gebet in Not. Also, dass sie, Johannes und Petrus hätten das dann auch einfach lassen können. Die hätten sagen können, die Gemeinde muss davon nichts wissen, dass wir da jetzt verhaftet wurden. Aber sie haben zusammen gebetet. Und als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu und alle erlebten Gottes Güte. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln und diese verteilten es an die Bedürftigen. Genau, das hatten wir auch schon eben, dass die Armen unterstützt werden und da einfach geguckt wird, dass es allen in der Gemeinde gut geht. Genau, jetzt haben wir so viele Sachen aufgeschrieben und ich persönlich muss sagen, ich wäre richtig gerne in diese Gemeinde gegangen. Also ich glaube, ich wäre da mit Freuden hingegangen und hätte mich gefreut, so viele Leute zu sehen und einfach, was da passiert ist, wäre bestimmt cool gewesen mitzuerleben. Und jetzt habe ich mich aber gefragt, was hat denn diese Gemeinde jetzt eben so besonders gemacht? Und ich habe mir 4 Punkte rausgesucht, die ich persönlich sehr stark an dieser Gemeinde fand. Und die möchte ich eben mit euch teilen. Und zwar, der erste Punkt ist, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt waren. Ich meine, ist auch logisch, die haben das da zum allerersten Mal erlebt, dass mehrere Leute auf einmal, alle Jünger, vom Heiligen Geist erfüllt waren. Nicht nur eine Person, die dann Träume deuten konnte, sondern alle in diesem Raum. Und alle konnten plötzlich prophetisch reden und haben diese Geistesgaben empfangen. Und ich glaube, dass es da dann abgeht, ist logisch. Genau, das war einfach für sie was ganz Neues. Das war, glaube ich, auch ein Privileg für sie. Davor wurde das nur Einzelnen gegeben. Und ich glaube, wir dürfen das auch manchmal wieder einfach als Privileg sehen, dass der Heilige Geist bei uns ist. Dass der Heilige Geist in uns wohnt, weil das tut er nämlich. Lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 16. Denkt also daran, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Du und ich, wir sind Gottes Tempel und der Geist Gottes wohnt in uns. Heute noch, nicht nur damals. Und ich glaube, dieses Privileg dürfen wir schätzen. Und wie wir in diesem Kapitel 2 gelesen haben, wo der Heilige Geist eben kam, dass er eben Sturm ist. Und wir lesen da aber auch, dass er mit züngelndem Feuer auf jedem war. Und dieses Feuer finde ich auch einen sehr coolen Vergleich und dafür habe ich euch auch was mitgebracht.
Gekauft. Wir probieren es aus. Das mal. Okay, sie gehen nicht wieder. Also stellt euch vor, diese Kerze geht wieder an.
Das gibt's nämlich heutzutage. Die Wirtschaft macht's möglich. Es gibt Kerzen, die, wenn man sie auspustet, wieder angehen und die auf einem Geburtstagskuchen stecken und nicht ausgehen. Und derjenige, der Geburtstag hat, fragt sich, warum gehen diese Kerzen nicht aus? So eine Kerze wollte ich euch mitbringen. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass das passiert wäre. Ich habe diese Kerzen eigentlich gekauft, weil ich glaube, wenn wir dieses Feuer vom Heiligen Geist in uns haben und Sachen kommen, die dieses Licht auspusten wollen, dann ist der Heilige Geist da und pustet diese Kerze wieder an und macht sie wieder an. Und dieses Licht kann nicht verloren gehen. Jetzt habe ich eine zweite Sache dabei.
Die wird hoffentlich funktionieren. Ja, das funktioniert. Eine Wunderkerze. Die brennt jetzt ein bisschen.
Ich habe eine Wunderkerze mitgebracht, weil ich glaube, dass wir nicht nur wie diese wieder entzündbaren Kerzen sein sollen, dass unser Licht immer ist, sondern dass wir wie eine Wunderkerze sein sollen, die so viele Funken hat, dass das an die Umliegenden an uns rum abgegeben wird, dass diese Funken von unserer Wunderkerze an die Leute um uns herum abgegeben werden. Und ich glaube, das kann auch der Heilige Geist bewirken. Wenn wir sagen, Heiliger Geist, sei du Feuer in mir, dann wird unsere Kerze nie ausgeblasen und wir sind wie eine Wunderkerze, wo die Funken immer weitergehen. Und wir müssten uns vorstellen, dass diese Wunderkerze jetzt auch endlos brennen würde. Genau. Und diese zwei verschiedenen Arten von Kerzen, die wünsche ich eigentlich, dass wir jede diese zwei verschiedenen Kerzen in uns haben. Und dass wir wie diese Apostel, die Jünger damals, dieses Feuer, diese Begeisterung und diese Freude haben. Für die Gemeinde und aber auch für die Welt. Weil diese Gemeinde damals ist nicht in ihrer Gemeinde geblieben. Petrus ist nicht nur da geblieben. Petrus hat evangelisiert. Und das ist das Zweite, was ich cool finde an der Gemeinde. Petrus hat gepredigt vor den Leuten im Tempel und sie haben evangelisiert. Und ich habe mir lange Zeit gedacht, na ja, damals war das ja leichtes Evangelisieren. Heutzutage ist es viel schwieriger. Heutzutage gibt's die Kirche, die schon ganz viel Sachen bei Leuten kaputt gemacht hat und Leute haben Vorurteile vor dem Glauben. Also heutzutage ist es schwieriger. Aber ich habe mir das genauer angeguckt und ich muss sagen, damals war es, glaube ich, auch nicht so leicht. Damals, wo Petrus und Johannes und die Apostel angefangen haben zu evangelisieren, da gab's das Christentum noch gar nicht. Das heißt, sie haben eigentlich von Null angefangen. Und da wo sie waren, waren um sie herum lauter gebildete Leute. Theologen, Rabbiner, der Hohe Rat. Ganz, ganz viele gestandene Juden, denke ich. Und sie haben angefangen, Jünger wie Petrus und Johannes, die Fischer waren, und die haben angefangen, den Leuten, die eigentlich alles vom Alten Testament wussten, zu erzählen, ja, also da ist ein Schreiner oder ein Zimmermann gekommen und der wurde gekreuzigt und an den glauben wir jetzt. Die Juden hatten eine andere Vorstellung von ihm. Und sogar der Hohe Rat sagt in Kapitel 4, Vers 13, die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, wie mutig Petrus und Johannes redeten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Die beiden waren nicht gebildet und sie haben es trotzdem gemacht. Und sie haben einfach angefangen und Leute haben sich da bekehrt. Und auch wir haben immer noch diesen Auftrag. In Markus 16, 15 bis 16. Dann sagte Jesus zu ihnen, also kurz bevor er in den Himmel gegangen ist, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Dieser Auftrag gilt allen von uns. Da steht nicht drinnen, die Berufenen und Gott ausgewählten Evangelisten, ihr geht irgendwann raus in die Welt und evangelisiert. Das steht da nicht. Da steht jeder eigentlich drinnen. Das heißt, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die vielleicht eine Begabung für Evangelisation haben und die das einfach können. Zum Beispiel bei uns bei den Rangers hatten wir jetzt in letzter Zeit Elternteam-Treff oben und das hat die Debbie gemacht. Die Debbie hat einfach so eine Art, die kann mit den Eltern einfach reden, ins Gespräch kommen und so hin und wieder mal von Gott erzählen. Ich würde persönlich von mir sagen, dass ich das nicht so kann. Aber trotzdem habe ich diesen Auftrag. Und den hat jeder von euch auch. Und ich glaube, Evangelisation geht auf ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Seit ich meine Ausbildung angefangen habe in der Krankenpflege, habe ich immer wieder gebetet, hey Gott, lass mich Licht sein. Lass mich Licht sein in meiner Klasse und lass mich Licht sein in meiner Arbeit. Und ich hätte es nicht gedacht, aber in meiner Klasse, die gefühlt nicht unchristlicher sein könnte, hatte ich so viele Gespräche über den Glauben wie eigentlich noch nie. In der Mittagspause ist einfach ganz oft ist es zur Sprache gekommen, ja, Glaube, und das sehe ich so und irgendwie glaube ich das nicht. Und ich konnte dann einfach immer wieder sagen, hey, ich gehe in eine Gemeinde, ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde und ich glaube das tatsächlich. Ich habe jetzt nicht angefangen, das ganze Evangelium vor denen auszubreiten. Das kommt vielleicht irgendwann noch bei mir. Aber ich versuche einfach jedes Mal so ein kleines Schrittchen mehr zu gehen. Oder bei meinen Großeltern habe ich angefangen, für die regelmäßig zu beten und immer wieder am Telefon zu sagen, hey, ich bete für euch, ich denke an euch, auch wenn ich nicht das Evangelium vor ihnen sag. Und auch auf irgendwelche Geschenke oder so schreibe ich immer wieder drauf, hey, Gottes Segen, ein Bibelvers mit drauf, weil das hat auch eine Wirkung. Da fragen die Leute danach. Das ist so ein Türöffner. Genau. Und da gibt's so viele Wege. Wir haben bei uns in der Gemeinde Kindergottesdienst, wir haben Jugend, wir haben Ranger, wir haben das Heldinnentreffen. Und ich glaube, das sind alles so coole Möglichkeiten, Leute einfach unkompliziert einzuladen. Die Apostel damals, die haben das über das Alte Testament gemacht. Das war ihr Weg, an die Leute ranzukommen. Petrus hat aus Joel zitiert, was da über den Heiligen Geist vorausgesagt wurde. Und das hat die Leute damals gecatcht. Und wir müssen uns halt überlegen, was catcht meine Leute, die Leute um mich herum? Wie komme ich an meine beste Freundin ran, dass sie zu Jesus findet? Weil wenn Jesus morgen wiederkommt, weiß ich, dass sie nicht mit mir im Himmel ist. Und das will ich ändern. Genau. Ja, das war ein langer zweiter Punkt. Also erster Punkt, sie waren vom Heiligen Geist erfüllt. Zweiter Punkt, sie haben evangelisiert. Dritter Punkt, was wir hier auch ganz oft finden, ist die Gemeinschaft, ist die Familie, ist das gemeinsame Gebet, die regelmäßigen Treffen, gegenseitige Unterstützung. Sie hatten Gemeinschaft und sie haben ihr Leben miteinander geteilt. Das war nicht, ich gehe 2 Stunden in den Gottesdienst, dann gehe ich wieder heim und ich sehe die Leute nicht wieder, sondern sie hatten Gemeinschaft. Und ich glaube, sie haben sich dafür auch einfach Zeit genommen. Sie waren eine große Familie. Ja, genau. Vers 44 in Kapitel 2. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Und das finde ich schon echt sehr stark, dass sie das geschafft haben. Bestimmt gab es auch mal Streit, schätze ich jetzt einfach mal. In der Familie gibt es immer mal wieder Streit. Und da finde ich es auch so cool, dass wir jetzt wieder Kaffee haben danach. Da können wir Gemeinschaft leben mit einer Tasse Kaffee. Dass es bald wieder ein Gemeindefest gibt. Das ist auch einfach Gemeinschaft, die wir haben können als Gemeinde. Und ich glaube, das ist richtig wichtig. Zum Beispiel Sarah und ich, wir haben viele Planungstreffen so für die Rangers. Wir haben Gebetstreffen und Orga-Treffen und diese Aktion und jene Aktion. Und das ist gut und da haben wir auch Gemeinschaft. Aber wir haben auch immer wieder, selten, aber immer mal wieder, Treffen, wo wir sagen, heute reden wir überhaupt nicht über Rangers, heute reden wir über ganz alltägliche Dinge und das ist nicht so leicht. Oder ich weiß, dass die Gemeindeleitung immer mal wieder Essen zusammengeht und es ist auch so wichtig, dass wir außerdem planen und in der Gemeinde sind, auch mal Gemeinschaft haben. Genau. Und ich glaube, das hat diese erste Gemeinde uns auch vorgelebt. Vierter Punkt, tägliches Gebet oder Beten in Not. Als ich das nochmal gelesen habe, wie das da abgelaufen ist, als Petrus und Johannes verhaftet wurden, dass sie dann sofort, eigentlich als sie rausgekommen sind vom Hohen Rat, sofort zu ihrer Gemeinde gelaufen sind und gesagt haben, hey Leute, wir haben ein Problem, wir müssen jetzt beten. Da war das Gebet die erste Priorität und das finde ich echt cool. Und in 1. Timotheus 2, Vers 1 steht auch, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank vor sie, vor Gott. Das ist auch wieder an uns ein Appell oder ein Auftrag. Wir sollen nicht aufhören zu beten. Und ich glaube, Gebet ist so wichtig, das macht einfach einen Unterschied. Ich merke das, wenn wir mit den Rangers, ich erzähle viel von Rangers, aber wenn wir mit Rangers haben wir jeden zweiten Dienstag eine Stunde lang Gebet für die Rangers und auch für die Gemeinde. Und wir beten da wirklich eine Stunde lang, dass am Freitag Kinder kommen, dass wir Wunder mit Gott erleben, dass die Kinder einfach, ja, errettet werden. Und für die Aktionen. Und ich merke, dass wenn ich am Freitag dann auf den Platz komme, habe ich eine andere Einstellung, wenn ich dorthin gehe. Dann, vielleicht haben sich die Kinder nicht geändert, aber mein Standpunkt hat sich geändert und meine Sicht auf die Dinge hat sich geändert. Und das macht, glaube ich, einfach einen Unterschied. Und da gibt's auch so viele Sachen. Der Gebetskasten steht da von der Brigitte. Ihr könnt Gebetsliegen einwerfen und ihr könnt wieder welche mitnehmen und dafür beten. Ihr könnt, das hat auch Brigitte vorgeschlagen, Gebetsfeierschaften machen. Betet zusammen für Dinge. Ruft euch 5 Minuten an und betet dafür. Oder unser Gebetstag, ich glaube, der war im Frühjahr. Das war auch so cool. Haben wir ein Wochenende gebetet in der Gemeinde, immer wieder. Und ich glaube, da sind auch viele Sachen passiert. Das heißt, wir als Gemeinde sollen beten. Oder im Gebetsraum, vor dem Gottesdienst, steht der auch immer offen. Kann man auch für den Gottesdienst beten. Das heißt, diese Gemeinde, die wir hier in der Bibel finden, die hat so viel Gutes vorgelebt. Manches ist vielleicht nicht mehr aktuell, aber sie haben Standards gesetzt, die wichtig sind und die wir, glaube ich, auch wieder mitnehmen dürfen in unseren Alltag und auch in diese Gemeinde. Wir sollen wie diese Kerzen sein, die nicht ausgehen, weil der Heilige Geist in uns lebt. Die Funken sprühen auf andere. Und mit diesem Heiligen Geist und mit dieser Gewissheit dürfen wir in die Welt gehen und dürfen unsere Nachbarn einladen, dürfen mit Freunden darüber reden und dürfen für diese Leute beten und auch dafür beten, dass wir Licht sein dürfen. Wir sollen Gemeinschaft haben unter Christen. Ich glaube, das stärkt uns auch einfach. Und wir sollen beten. Für Menschen, für Bitten, für Wünsche, Anliegen und unseren Dank. Genau. Ich bin am Ende. Ich fände es aber cool, wenn wir nochmal ein Lied anmachen oder ein Lied spielen. Und nochmal, ja, dass wir beten. Dass wir einfach diesen letzten Punkt umsetzen und beten. Und danach kommt dann das Abendmahl. Okay. Genau. Vielleicht kann der Dave ein Lied anmachen oder, ja. Genau.
Willst du gleich beten? Dann würde ich noch einen Gedanken. Ja, also ich hatte auch den Gedanken, wir beten jetzt, wir ergreifen das sozusagen gleich wieder und reagieren drauf. Also danke erstmal, Ruth, für deine Gedanken. Ja, diese zwei verschiedenen Lichter, die sie gezeigt haben, fand ich beides einen sehr guten Vergleich. Und ich habe mir gedacht, ja, es sind zwei verschiedene Aspekte. Zünd doch nochmal so eine normale Kerze an. Das ist so ein Licht, ja, das leuchtet irgendwie beständig und ja, wie gesagt, idealerweise kann man es ausblasen und es geht wieder an. Also das ist irgendwie so diese Beständigkeit. Und die Wunderkerzen, gib mir mal und mach eine Wunderkerze an, ja, die sprüht einfach. Und ich habe mir gedacht, jeder von uns ist da vielleicht ein bisschen anders. Der eine hat mehr von dem einen, der andere hat mehr von dem anderen. Ich würde mich vielleicht eher als so einen Beständigen einschätzen, den es jetzt vielleicht hoffentlich nicht so schnell ausbläst, aber ich sprühe vielleicht selten. Ich möchte Gott bitten, dass ich öfter auch mal sprühe. Und wer eher so ein sprühender Typ ist, und aber die Gefahr besteht, wie jetzt bei dieser Wunderkerze, dass es vielleicht auch schnell dann wieder erlöscht, die Begeisterung wieder vorbei ist, der möchte vielleicht beten, dass er Beständigkeit von Gott bekommt. Also deswegen diese beiden Aspekte, lass uns die jetzt jeder, wie er sich eben angesprochen fühlt, ins Gebet nehmen.
Ah.
Das muss ja schon laufen. Das war der Heilige Geist. Okay,
jetzt. Genau. Danke, Papa im Himmel, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass diese Kerzen uns symbolisieren, wie wir sein dürfen, wie der Heilige Geist uns füllt und bewegt und in diese Gemeinde und in diese Welt trägt. Und ich bitte dich, dass ja, das, was ich gesagt habe, dass das auch in mein Herz fällt, dass das in unser aller Herz fällt und dass wir einfach was mitnehmen daraus, dass wir heute verändert wieder nach Hause gehen und dass wir heute schon und morgen in die Woche einfach damit starten und es umsetzen können, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir beten, dass wir Leuten von Gott erzählen auf unsere Art und Weise. Und ich danke dir, dass du uns, Heiliger Geist, dabei hilfst. Amen.